Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Franka zu Gast. Sie hat 3 Kinder, aber ihr Wunsch nach einem 4. Kind ist unerfüllt. Wir sprechen darüber, wie es Franka damit geht und wie sich der Wunsch nach einem Geschwisterchen anfühlt. Liebe Franka, ich freue mich, dass du heute da bist.
Hallo Sally, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Und dann steigen wir auch schon direkt ein, vielleicht ein bisschen mit einer vorurteilsbehafteten Frage. Sei doch zufrieden, immerhin hast du schon Kinder. Hat das schon mal jemand zu dir gesagt?
Ich glaube, das haben mehrere Leute zu mir gesagt. Aber was ich im Rückblick eigentlich noch ein bisschen fataler finde, ist, dass ich das zu mir selber auch gesagt habe. Also ja, das ist schon so. Wenn du 3 Kinder hast und dann deine Traurigkeit oder deine Enttäuschung zum Ausdruck bringst, wenn es mit einem 4. Kind nicht klappt, dann gucken die Leute schon echt sparsam und haben auch häufig kein Verständnis und sagen, was willst du? Du hast 3 Kinder, alle gesund, ne? Und eigentlich bekommt man dann schon gespiegelt, steht dir nicht zu, allein diesen Wunsch zu formulieren.
Ja, und was für Situationen waren das, in denen du das zu dir selber gesagt hast?
Also die Situation war so, dass ich mit meinem jetzigen Mann gerne noch ein gemeinsames Kind bekommen hätte. Meine 3 ersten Söhne sind nicht von ihm und unsere Beziehung ist sehr liebevoll. Wir haben ein total schönes Familienleben. Ich finde Kinder klasse. Ich hätte mir das super vorstellen können, mein 4. Kind noch zu haben und für ihn wäre es das erste gewesen. Und dann war ich tatsächlich schwanger. Und habe das dann aber wirklich genauso in der 12. Woche, also der Klassiker, wieder verloren. Und ich kann das ganz schwer erklären. Ich war, also vorher meine 3 Schwangerschaften, da war alles sehr einfach gegangen, sehr schnell. Ich habe von mir selber irgendwie gedacht, ja, schwanger werden kann ich, Kinder kriegen kann ich. So eine komische Überzeugung, die ich hatte, dass das ja nur easy sein kann, noch ein 4. Kind zu bekommen. Und dann war der Schmerz so groß, dass das dann nicht nur mit viel mehr Wartezeit und so verbunden war, diese letzte Schwangerschaft, sondern dann auch noch ich dieses Kind verloren habe oder wir. Und ich glaube, das war fast so eine reflexhafte Reaktion, dass ich ziemlich direkt, also ich möchte fast behaupten, sogar schon im Krankenhaus nach der Ausschabung so ganz komische Selbstgespräche begonnen habe und das auch zu meinem Mann damals so gesagt habe, ne, so, ja, gut, hat nicht sollen sein. Wir haben ja auch 3 Kinder. Also das war so ein, glaube ich, ein bisschen schräger Versuch, irgendwie mit der Situation zurechtzukommen.
Ja, also so wie du das beschreibst, kann ich dir da ganz gut folgen in die Vergangenheit und kann auch irgendwie verstehen, du warst ja wahrscheinlich überfordert mit dem Schmerz. Und das ist natürlich schon, wenn auch eine nicht so gefühlvolle Methode, aber das erstmal wegzudrücken.
Ja, also so habe ich es auch gemacht. Ich meine, da sind ja auch weiterhin 3 Kinder zu versorgen, Arbeit ist zu tun und so. Also ich bin selber überrascht gewesen, wie schlecht ich, also schlecht in Anführungsstrichen, ich im Nachhinein mit diesem Schmerz umgegangen bin. Und ehrlich gesagt auch mit dem Schmerz meines Mannes. Also auch da war ich selber im Grunde die, die uns beide gegaslightet hat und gesagt hat, diese Art Gefühl steht uns eigentlich nicht zu. Eigentlich müssten wir sofort von Schmerz auf Dankbarkeit schalten. Eigentlich müssten wir mal froh sein mit dem, was wir haben und so. Also im Nachhinein wirklich krass, mich da selber so rückblickend zu beobachten und mir so wenig Zeit eingeräumt zu haben und ihm.
Ja, und wenn ich jetzt drauf gucke, auch als Psychotherapeutin, ist natürlich klar, ich habe da Mitgefühl. Ich denke, ja, so verhält sich eine Person, die mit ihren Gefühlen überfordert ist. Und so verhalten sich 2 Partner zusammen miteinander, die eigentlich mit dem, was da gerade passiert, ein bisschen überfordert sind. Und leider ist es halt so, dass man in der Überforderung eben meistens auch nicht die Möglichkeiten sieht, die einem zur Verfügung stehen. Und das ist relativ typisch für Paare, wo mindestens ein Partner schon mal recht einfach schwanger geworden ist, sei es einmal, sei es dreimal, das ganz typisch, was du auch beschrieben hast, dass man einfach aufgrund dem, wie das eigene Leben gelaufen ist, einfach denkt, ja, wird schon. Und dass dann auch so ein Gedanke wie, ich könnte mal eine Beratungsstelle aufsuchen, wir könnten mal eine Paarberatung machen, wir könnten mal die Gynäkologin fragen oder sogar ein Kinderwunschzentrum aufsuchen. Man kommt nicht drauf.
Ja, also ich konnte das auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig einsortieren. Dadurch, dass ich mir selber ja diesen Schmerz und diese Traurigkeit so fast schon verboten habe und unterdrückt habe, habe ich das noch nicht mal so richtig in Betracht gezogen. Ich habe mich halt direkt so gefühlt, als würde mir das, wie gesagt, nicht zustehen. Überhaupt mir jetzt Gedanken zu machen oder auch der Frage nachzugehen, warum hat jetzt eigentlich diese Schwangerschaft nicht funktioniert? Habe ich irgendeinen Mangel oder liegt genetisch was vor? Oder war das jetzt einfach Pech und wir versuchen es nochmal? Oder wie sehr wollen wir es nochmal versuchen? Geben wir uns noch mehr Chancen? Suchen wir eine Kinderwunschbehandlung auf? Ich habe nichts davon zugelassen. Also wie gesagt, und daher, wenn andere Leute mir dann gesagt haben, naja, du hast ja 3 gesunde Kinder, dann habe ich echt fleißig genickt und gesagt, ja, ja, genau. Weil ich glaube, Menschen sagen sowas auch aus Hilflosigkeit, aus so einem dummen Versuch zu trösten so heraus. Ne? Es ist mit Sicherheit gut gemeint. Und ich habe da einfach nur beigepflichtet und habe gesagt, ja, ja, genau. Dankbarkeit, Freude, Zuversicht, so ist es. Und habe dadurch die Abkürzung aus dem Schmerz gesucht. Hat halt nicht funktioniert. Ne? In Wirklichkeit ist es natürlich ein Thema, was heute noch ganz viel Traurigkeit auslöst.
Ja, und eine Frage, die ich eigentlich stellen wollte, nämlich ist ein Geschwisterkinderwunsch genauso berechtigt wie ein anderer? Ein Erstkinderwunsch, ich habe irgendwie das Gefühl, die haben wir jetzt beantwortet, aber möchtest du dazu trotzdem nochmal was sagen?
Also ich wüsste gar nicht, warum der Wunsch nach einem Kind im Grunde ein anderer sein sollte, als der Wunsch nach einem weiteren Kind. Also das Gefühl, Mensch, ich hätte gerne noch ein Kind. Hier ist noch Platz. Ich stelle mir das als wunderschöne Bereicherung vor für unsere Familie. Und jetzt wäre es für meinen Mann ja auch das erste, in Anführungsstrichen, eigene Kind gewesen. Und einfach die Erkenntnis, hey, wir funktionieren als Familie super und wir würden uns einfach wahnsinnig freuen. Ich habe da gar nicht so einen Unterschied bemerkt in der Freude auf dieses 4. Kind. Also da muss ich sagen, meinen ersten Sohn, den habe ich bekommen, da habe ich noch studiert. Da waren die Umstände bei weitem schlechter, wenn man das irgendwie so sagen kann. So von daher wäre das 4. Kind hochwillkommen und hochgewünscht gewesen. Und ich fühle das genauso.
Ich habe keine Kinder, aber ich stelle mir das trotzdem so vor, dass ja die Liebe für ein Kind wird nicht abgeschnitten von der Liebe für die anderen Kinder, sondern irgendwie ist es ja dann so, dass einfach noch mehr Liebe anders dazukommt. Und alle die Beziehungen, die dann ja auch entstehen, unter den Geschwistern, in der Familie, da kommt, also einfach, es entsteht ja was aus dem Nichts. Und so erkläre ich mir das, dass das auch seine ganz eigene Berechtigung hat. Ja.
Ja, also absolut. Wie gesagt, die ganze Familie wäre, glaube ich, ganz, ganz begeistert gewesen, ja.
Ja. Und hast du dir schon immer viele Kinder gewünscht? Hattest du davon immer schon eine Vorstellung? Oder wie ist das in deinem Leben so verlaufen jetzt? Das Mutterwerden passiert ja mit dem ersten Kind. Dann ist auch vielleicht ein bisschen mehr Klarheit darüber, was die Mutterrolle beinhaltet. Wie war das bei dir?
Also tatsächlich wollte ich immer Kinder. Und ich wollte vor allen Dingen auch früh Kinder. Das ist biografisch bei mir ein bisschen dadurch begründet, dass ich selber meine Mutter recht früh verloren habe. Und das, da habe ich natürlich, muss man sagen, einen dezenten kleinen Hau auch zurückbehalten, so dass ich immer dachte, naja, wenn du Mutter werden willst, dann werd mal lieber nicht so spät Mutter, sondern lieber früher, damit sollte dich das gleiche Schicksal ereilen wie deine eigene Mutter, deine Kinder schon ein bisschen größer sind. Also das war so ein bisschen ein verquerer Gedanke, ne? Also so, vielleicht aus therapeutischer Sicht auch nicht ganz glücklich als Motivation. Aber nichtsdestoweniger habe ich dann eben auch früh meinen ersten Sohn bekommen. Und es war genauso toll, wie ich mir es vorgestellt hatte. Ich finde Kinder, also Kinder zu haben, Kinder um sich zu haben, Kinder aufwachsen zu sehen, mit Kindern Alltag zu teilen, großartig. Ich habe meinen Sohn mit zur Uni genommen. Ich habe mit meinem zweiten Sohn dann fertig studiert. Und ich habe immer irgendwie gedacht, das klappt. Also ich kann meine Sachen vorantreiben. Ich bin keine Vollzeitmama, bin ich nie gewesen. Ich habe immer auch meine Sachen weiterhin so ein bisschen vorangetrieben und im Blick behalten. Aber ich fand das immer cool mit Kindern. Finde ich bis heute. Also ich habe das immer sehr, sehr, sehr als Bereicherung erlebt und auch als sehr integralen Bestandteil meiner Person, also Mutter zu sein.
Und erinnerst du dich noch, wie das dann war mit dem Wunsch nach dem nächsten Kind, wann du den gespürt hast, oder hast du den immer gespürt, weil das immer einfach da war?
Nee, das war ja gar nicht da, weil ich ja auch aus einer schwierigen Beziehung raus war und dann auch erstmal alleinerziehend war. Also da war jetzt erstmal überhaupt kein Gedanke, auch nur an eine Beziehung und dann auch nicht an ein viertes Kind. Das hat sich dann erst ergeben, als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Und dann war natürlich dann auch erstmal so ein bisschen Vorsicht mit dieser neuen Situation für uns alle. Wir mussten uns eingrooven als Familie. Wir mussten irgendwie als Elternfiguren neu zusammenfinden. Für ihn war die Situation total neu. Er hat keine eigenen Kinder. Also da war der Gedanke jetzt nicht sofort da. Aber als wir dann das einmal ausgesprochen hatten, dann war es auch irgendwie klar. So, ja, na klar, wollen wir noch ein Kind, ne? Also wenn nicht jetzt, wann dann? Und wer, wenn nicht wir? So, logisch. Also das war schon dann klar spürbar.
Ja, und hattet ihr andere Menschen in eurem Umfeld, für die Kinderwunsch zu dem Zeitpunkt auch eine Rolle gespielt hat? Oder war das was, was auch einfach in eurer Zweierbeziehung in der Privatsphäre stattgefunden hat?
Das ist bei mir so ein bisschen, wie soll ich sagen, dumm gelaufen. Also ich war bei meinem ersten Kind sehr jung. Da war ich mit fast 10 Jahren Abstand die Jüngste in der Krabbelgruppe. Da hatte ich niemand weit und breit, der ansonsten parallel mit mir Kinder bekommen hätte. Mein ganzer Freundeskreis war da noch nicht so weit. Und dann bei meinem vierten Kinderwunsch, also bei meinem letzten Kinderwunsch, da war ich ja schon Ende 30. Da waren die dann schon alle wieder raus aus dem Thema. Da war ich eher so ein bisschen spät dran. Also ich war irgendwie immer so ein bisschen allein mit meinem Kinderwunsch.
Ja, und natürlich ist der Geschwisterkinderwunsch dann an der Stelle auch besonders, dass Menschen vielleicht auch nicht vermuten, dass man sich jetzt möglicherweise ein viertes Kind noch wünscht und dass die vielleicht auch ein bisschen zu Recht nicht so Fragen stellen wie, na, ihr seht so glücklich aus, wollt ihr eigentlich noch ein Kind?
Das ist wirklich genau nie passiert. Ich glaube, wenn man schon 3 Kinder hat, dann kommt gar keiner auf die Idee, dass man das noch mehr möchte.
Ja, genau. Und das, ne, bedeutet, glaube ich, schon ein bisschen, dass es wichtig ist, da eine Bewusstheit für zu haben und es sicherlich so ist, dass der Geschwisterkinderwunsch insofern auch ein bisschen anders ist. Und wenn man da merkt, der beschäftigt mich, ist es, glaube ich, ein bisschen stärker so, dass man es selber thematisieren muss, während es für die Menschen, die keine Kinder haben, eher so ist, dass die ihre Privatsphäre schützen müssen, wenn die dauernd gefragt werden, ihr habt doch vor 1,5 Jahren geheiratet, wann ist es denn soweit?
Ja, total. Nee, uns hat wirklich niemand die Frage gestellt, zumal ich ja dann zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, Ende 30 war und mit 3 Kindern scheinbar in der Wahrnehmung der Außenwelt auch ausreichend ausgelastet. Also uns hat wirklich niemand gefragt.
Ja, also ich unterstütze ja wirklich viele Menschen dabei, sich im Ampelsystem so zurechtzulegen. Wie können sie reagieren, wenn sie nach dem Thema gefragt werden? Und ich finde das echt nochmal beeindruckend, jetzt zu sehen, da gibt's halt auch eine Stelle, wo einfach gar nicht gefragt wird. Und das zeigt halt, wie komisch eigentlich diese Frage ist. Und man irgendwie jetzt fragen oder nicht fragen, das ist total schwarz-weiß. Aber wie kann man einen natürlichen Umgang mit dem Thema irgendwie finden? Ne? Also das sind dann meistens auch eher Wie-Fragen. Wie geht's euch als Familie? Ne? Da macht man ja so einen Raum auf für ein viel größeres Feld, wo jemand dann... Also wie kannst du dich erinnern, wie hättest du auf so eine Frage geantwortet?
Ach, ich glaube, ich hätte, wenn jemand gefragt hätte, so wie geht's euch als Familie, dann hätte ich vielleicht schon geteilt, dass es uns sehr gut geht als Familie und wir sogar über Familienerweiterung nachdenken, je nachdem, wer das gefragt hätte. Aber diese pickenden Fragen, die einem auch dann wehtun können, ne? Dieses, und, wollt ihr auch noch ein Kind? Mhm. Also da weiß ich nicht, das finde ich halt, also dass sich das immer noch nicht so richtig herumgesprochen hat, dass das unter Umständen eine sehr schmerzhafte Frage sein kann oder dass man gerade da eine schlimme Belastung erlebt, genau in diesem Punkt. Also das finde ich, da hätte ich dann vielleicht auch eher gesagt, dass ich die Frage ein bisschen indiskret finde jetzt an dem Punkt.
Ja. Und wenn du jetzt aus deiner jetzigen Perspektive der jüngeren Franka noch ein bisschen beistehen könntest, was für Tipps würdest du ihr geben, was sie anders machen kann?
Oh Gott, ich würde ihr auf jeden Fall empfehlen, nimm dir frei und gib dir Zeit und sei traurig. Also ja, das war so eine schwierige Situation auch für unsere Beziehung tatsächlich, weil mein Mann ja auch so traurig war. Das ist ja nichts, was jetzt nur uns Mütter oder Nichtmütter betrifft, sondern da sind ja dann auch die jeweiligen Partner oder Partnerinnen auch mit betroffen. Und ich würde einfach sagen, lass mehr Gespräche zu sei traurig, das ist in Ordnung. Du musst da jetzt nicht hektisch den Shortcut durch diese Situation finden, sondern es heilt besser, wenn du auch ein bisschen Luft dran lässt und nicht versuchst, da alles runterzudrücken, weil dadurch kam es ja zu der Erfahrung, dass es dann wirklich wie im Untergrund so ganz ungut schwelt und auch in unguten Situationen aufplatzt und so, ne? Ich glaube, da hätte ich mir im Grunde sogar in Wirklichkeit was ersparen können, wenn ich mir mehr Zeit genommen hätte und mehr Gefühle zugelassen hätte.
Ja, und könntest du dir vorstellen, dass sozusagen die jüngere Franka mit dem Beistand und den Tipps auch nochmal medizinischen Rat gesucht hätte, irgendwie sowas gemacht hätte?
Ja, vielleicht schon. Also zumindest hätten wir das vielleicht mehr in Betracht gezogen. Wir haben uns damals auf so eine fast bisschen fatalistische Haltung verständigt. Sowas wie, ja gut, hat nicht sollen sein, ne? Haben aber weiterhin zum Beispiel keine Verhütungsmethoden benutzt. Das heißt, wir haben weiterhin, wie soll ich sagen, so ein bisschen spekuliert oder es drauf ankommen lassen. Und ich bin einfach nie wieder schwanger geworden. Das war meine letzte Schwangerschaft. Aber auch da habe ich so den Schmerz vermieden, im Grunde so völlig irrational. Das ist so wie Leute, die nicht zum Arzt gehen, weil der könnte ja was finden. So war es bei mir vielleicht ein bisschen auch, dass ich dann lieber gedacht habe, nee, komm, dann halt nicht. Anstatt zu gucken, naja, woran hat es denn gelegen? Weißt du, vielleicht wäre es wirklich einfach zu beheben gewesen. Also da mache ich mir auch heute noch manchmal ein bisschen Vorwürfe, dass ich das nicht getan habe.
Ja, also ich mache dir keine, ich habe Mitgefühl mit deinem jüngeren Ich und ich kann total verstehen, dass du es nicht gesehen hast. So geht es eben vielen, die beim ersten Kind oder wie auch immer viele man hat, einfach schwanger geworden sind. Da ist es ganz schwer, dieses Abbiegeschild aus dem Kreisverkehr sozusagen zu sehen. Und häufig ist es ja so, dass eben beim Geschwisterkinderwunsch ist ja logisch, da ist man älter als bei dem Kinderwunsch davor, ja, so. Und irgendwie speichert unser Gehirn das aber nicht so richtig als wichtige Information ab. Und da passiert es vielen, so wie es euch auch passiert ist, dass sie dann nicht, wenn sie 35 oder älter sind, schon nach 6 Monaten dann sagen, alles klar, bin 6 Monate nicht schwanger geworden, ärztliche Hilfe aufsuchen.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt Menschen, die unseren Podcast hören, da sind ja viele dabei, die einen Kinderwunsch haben. Und also ich glaube, da kann man echt noch Gutes in der Welt tun, wenn Menschen mit einem Geschwisterkinderwunsch sich einem öffnen und man denen dann halt auch sagt, nimm das ernst, geh lieber mal früher zum Arzt. Ne? Schadet ja nicht, das mal nachgucken zu lassen. Und ich glaube, da kann man echt noch was Gutes für die Welt tun, wenn man dann nicht sagt, sei doch dankbar.
Ja, total. Also wirklich, ich wünschte auch, ich hätte solche Botschaften damals bekommen. Ne? Aber dann, ach, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, meine Selbstgespräche waren ja durchaus nicht positiv. Ne? Ich habe dann auch gedacht, so, ja, es ist aber auch ja total vermessen. Und was denkst du überhaupt? Und es ist halt jetzt auch zu spät. Und so, ne, also ja.
Ja.
Sally, hätte ich deinen Podcast gekannt?
Ja, den gab es halt leider noch nicht. Oder generell, also ich glaube, das Thema Kinderwunsch thematisieren ja auch viele andere.
Ja.
Ich habe wirklich das Gefühl, dass jetzt wirklich in den letzten Jahren da zum Themenkomplex Frauengesundheit ganz, ganz viel passiert ist. Und ja, eben auch dieser ganze Podcast-Space, wo auch Themen ausführlich besprochen werden, wo man so viel mitnehmen kann, wo du ja selbst auch aktiv bist mit super viel fundiertem Wissen. Ja, also das ist irgendwie gute und schlechte Nachrichten gleichzeitig. Es gibt jetzt viele, aber es ist halt eben auch noch neu.
Ja, das stimmt, ja.
Ja. Und es gibt ja auch noch eine ganz andere Gruppe von Menschen mit Geschwisterkinderwunsch. Das sind dann die, die vielleicht fürs erste Kind schon eine Kinderwunschbehandlung gemacht haben und da wirklich einen sehr, sehr kräftezehrenden Weg hinter sich haben und sich vielleicht auch fragen, boah, trauen wir uns das nochmal zu? Können wir das nochmal durchstehen? Wie blickst du auf sowas? Also glaubst du, sowas macht Menschen eher mürbe oder glaubst du, Menschen lernen dabei was, was für einen zweiten Versuch dann hilfreich ist?
Na, das ist natürlich eine ganz individuelle Frage jeweils, ne? Also man muss ja sagen, wenn die Kinderwunschbehandlung beim ersten Mal erfolgreich war, dann hat man ja, wenn man so will, den Beweis, dass das funktioniert und dass sich das auch lohnen kann. So. Gleichzeitig ist es dennoch etwas, was Kapazität erfordert, also sowohl Energieressourcen als auch ganz viel Zeit, was die Partnerschaft auch unter Druck setzen kann. Ich glaube, das kann man vielleicht so pauschal nicht sagen, sondern muss man schon sehr individuell als Paar zu einer Lösung für sich kommen. So, wollen wir das nochmal? So.
Ja. Ja, genau. Und ich finde, wenn man jetzt auf eine vorangegangene Kinderwunschbehandlung zurückguckt, ich glaube schon, dass Menschen die Frage beantworten können, was waren die zwei Dinge, die am schlimmsten waren? Und wenn man die benennen kann, dann kann man davon ausgehend schon überlegen, okay, sollte sich das nochmal so anfühlen, wo könnte ich Hilfe oder Unterstützung bekommen? Mhm. Und ich würde auf jeden Fall genauso, wie ich dein jüngeres Ich ermutigen würde, mal ein paar Meinungen sich zu holen, auch diese Leute ermutigen zu sagen, beschließt es vielleicht nicht zu Hause zu zweit, sondern ne, sprecht nochmal mit der Gynäkologin, sprecht nochmal mit einer Beratungsstelle, sprecht vielleicht nochmal mit den ein oder anderen Freunden und schaut mal, was ihr da an Stärkung zusammentragen könnt.
Ja, das finde ich einen richtig guten Tipp. Das, was du sagst mit dem, was war denn bei der ersten Kinderwunschbehandlung so der schwierigste Punkt? Weil, also zumindest meine Erfahrung ist das leider, dass einem Hilfsangebote oder die guten Sachen auch nicht gerade nachgetragen werden, ne? Also ich habe das jetzt nicht so erlebt, dass jetzt ganz feinfühlig im Krankenhaus bei der Ausschabung auf meine Situation reagiert wurde oder sich da irgendjemand um meine mentale Verfassung gekümmert wurde. Also genauso muss ich ehrlicherweise sagen, leider auch nicht mein behandelnder Gynäkologe, den ich dann auch gewechselt habe. Vielleicht ist das woanders besser. Also ich hoffe, dass es woanders besser ist, aber man muss sich selber, glaube ich, auch sehr stark dahinter klemmen, gute Angebote für sich zu finden, die man dann auch verarbeiten kann und wo man auch Nutzen draus zieht. Da klopft halt keiner an die Tür und sagt, hier folgende hilfreiche Dinge habe ich für dich.
Ja, und es ist schon auch eine große Herausforderung beim Thema Geschwisterkinderwunsch. Es gibt ja in der Psychologie so Heuristiken, ne? Das sind ja so ganz einfache Denkabkürzungen. Du hast ja vorhin auch schon von der Abkürzung gesprochen. Und es ist leider einfach so, dass unser Gehirn den Satz, ja, aber du hast doch schon ganz, ganz schnell produziert und davon ist keine Ärztin frei, davon ist keine Hebamme frei. Davon ist, das passiert einfach und wir müssen durch eine Anstrengung im Denken und durch Empathie und Mitgefühl, die jetzt nicht bei manchen ein bisschen mehr, bei manchen ein bisschen weniger, aber diese Heuristik ist doch sehr dominant einfach und das müssen wir vorbeiziehen lassen und dann sagen, stopp, mir fällt noch ein.
Ja, und ich finde, das ist aber auch etwas, was vielleicht durch solche Podcasts wie deiner, Sally, aber auch indem wir unter uns Frauen vielleicht auch beginnen, anders darüber zu sprechen, ehrlicher darüber zu sprechen, dass wir das vielleicht auch ein bisschen verändert bekommen, ne? Dass das nicht bitte der erste Satz ist, der fällt und auch nicht der erste Satz, der einen in den Kopf kommt, dieses sei doch zufrieden.
Ja. Ja, und man kann jede Frau, unabhängig davon, wie viele Kinder sie hat, fragen, wie geht's dir denn so, wenn du auf dem Spielplatz sitzt? Oder wie geht's dir denn so, wenn du in einem Hotel bist und da sitzt eine Familie mit Kindern nebendran? Mit so und so vielen Kindern. Und da würde man ja so ein bisschen Raum dafür aufmachen, dass jemand sagen kann, wie erlebt er solche Familiensituationen und dann auch ein bisschen darüber sprechen kann, was vielleicht die schönen oder auch schwierigen Aspekte daran sind. Also du bist ja bestimmt mit drei Kindern, hast dich in familienfreundlichen Kontexten bewegt. Wie geht's dir da heute noch, wenn du Schwangere siehst?
Heute geht's mir gut. Also jetzt ist das wirklich so, dass ich so aus vollem Herzen, ich bin zum zweiten Mal Tante geworden und denke mir, ach guck mal, ich bin ja auch mit Kindern umgeben, die nicht meine eigenen sind. Das ist auch schön. Also das ist alles gut. Aber eine Zeit lang war das schon, ich glaube, das ist auch ganz normal. Also wenn ich dann Frauen gesehen habe in einem vergleichbaren Alter und die sind halt nochmal schwanger geworden oder haben halt nochmal Babys bekommen, dann habe ich schon lange gedacht so, oh, und warum nicht ich und warum hat das bei mir nicht funktioniert und so. Das war nicht immer so leicht, wie es jetzt ist. Aber das ist ja auch eine gute Nachricht, dass Gefühle ja nicht immer gleich schwer bleiben, sondern dass sich das ja auch verändert über die Dauer der Zeit.
Ja. Ja, und ich finde das wichtig schon. Natürlich ist es so, dass Menschen, die Kinder haben, die haben in ihrem Leben ganz viele Dinge, die sie tun, die, ich sag mal, Kindersachen sind. Die jetzt Menschen, die kein Kind haben, was bei ihnen lebt, teilweise gar keinen Zugang dazu haben, diese Dinge machen zu können. Also, ne, jetzt mal Beispiel auf dem Spielplatz. Man kriegt ja nicht so einfach ein Kind irgendwo her, mit dem man auf den Spielplatz gehen kann, wenn es kein eigenes hat. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Menschen, die mindestens ein Kind haben, diesen Situationen nicht ausweichen können. Ja. Die müssen ihr Leben in Kinderkontexten sich da bewegen. Und die sind begrenzt, da gibt es begrenzt Möglichkeiten, Situationen, die ihnen Schmerzen machen, zu vermeiden. Also da habe ich schon auch echt viel Mitgefühl mit.
Ja, du kannst dem ja nicht ausweichen, ne? Meine Kinder waren ja trotzdem im Fußballverein und ich bin die ganze Zeit unter Müttern, wenn man so will, auch gewesen. Und dann ist ja visuell sichtbar, wenn jemand schwanger wird und so, ne? Also das ist schon so, dass man dem Thema nicht so ganz krass ausweichen kann, ja.
Und gab es mal eine Situation, wo irgendjemand in deiner Gegenwart berichtet hat, oh, wir kriegen jetzt nochmal ein Kind und es ist uns nicht so recht?
Ich glaube nicht. Nein. Tatsächlich muss ich das sagen. Das liegt aber vielleicht eben so an der Konstellation. Also aufgrund meines Alters, also wie gesagt, bei meinem ersten Kind war ich noch jung und dann bin ich ja schon eher spät dran gewesen, da habe ich viel eher mitbekommen, diejenigen, die wirklich ums Kinderkriegen gerungen haben, die einen starken Kinderwunsch hatten, der lange unerfüllt war. Also, dass jemand gesagt hätte, oh Mist, schwanger, ist mir jetzt beruflich untergekommen, aber privat eigentlich nicht.
Und konntest du dich beruflich da distanzieren oder war das eine Überforderung?
Also ich glaube, dass wir natürlich beruflich als Psychotherapeutinnen einigermaßen geschult sind, erstens zu unterscheiden, was ist jetzt mein Gefühl und was gehört hier hin, und zweitens auch dem Ausdruck zu verleihen oder nicht. Also ich finde schon auch so eine Geste, wie wenn dir jemand sagt, ich bin schwanger, dann sagen 90% aller Menschen, oh, herzlichen Glückwunsch. Und dass wir als Therapeutinnen in jeder Situation und unter allen Umständen eher sagen, wie geht's dir damit? Anstatt direkt zu sagen, das ist sicherlich ein Glücksfall, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, da sind wir ja trainiert. Und diese Situation habe ich ja unabhängig von dem Kinderkontext durchaus häufiger mal, dass ich Dinge anders sehe oder anders fühle und manchmal sogar ehrlicherweise vielleicht sogar ein bisschen Faust in der Tasche machen muss. Aber das gehört natürlich zu unserem Beruf dazu. Da kann ich jetzt keine Situation benennen, wo mich das so beeinträchtigt hätte, dass ich diese Situation irgendwie unterbrechen musste oder nicht bewältigen konnte.
Ja, und diese Frage, und wie geht's dir damit, die ist nicht sonderlich schwer, die kann jeder jetzt mal in sein Repertoire integrieren.
Ja, oder? Ne, weil,
also bei
ja,
allem.
Also automatisch zu sagen, hui, herzlichen Glückwunsch, vielleicht nicht. Ne? Also in die Richtung kann es ja auch sein, dass jemand sich wirklich...
Bei allem, was eine große Veränderung ist. Ich habe einen neuen Job. Mhm. Ja, und wie geht's dir damit? Dann erzählt jemand vielleicht, ja, ich musste leider bei dem Alten weggehen, weil es alles total furchtbar war und jetzt habe ich es irgendwie auf die rettende Insel geschafft, aber so richtig freuen tue ich mich nicht.
Eben, you never know. Also wenn jemand große Dinge verkündet, finde ich es auch immer günstiger, erstmal zu fragen, in welche Richtung ist jetzt eine Reaktion meinerseits angepasst? Also...
Ja, und ich würde das sogar bei einer Hochzeit fragen. Es gibt auch Leute, die sagen, wenn man dann fragt, wie geht's dir damit, dann sagen die, boah, ich fühle mich überfordert mit allem, was ich organisieren muss.
Ja, absolut. Aber das sind halt auch so psychologisch solche Heuristiken, ne? So gedankliche Shortcuts. Wir sind da alle auch so ein bisschen drauf erzogen. Erstmal super freundlich gemeint, herzlich gemeint, aber es ist einfach nicht immer genau das Richtige.
Ja, und die Frage, wie geht's dir damit, die ist auch ein Angebot, dass man jetzt erstmal abladen darf, was einen belastet. Und wenn ich jetzt nochmal das Hochzeitsbeispiel nehme, garantiert wird die Person sagen, oh, ich fühle mich gerade überfordert mit allen To-Dos, aber ich freue mich auch total.
Ja, genau. Ja.
Und dann kann man ja einsteigen und sagen, super, ich freue mich auch für dich. Und dann hat man aber zusammen diesen Ballast abgeladen, ohne dass den jetzt jemand nehmen muss.
Ja, genau. Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz guter Lifehack.
Ja, und es gibt auch noch eine Konstellation beim Geschwisterkinderwunsch, die möchte ich unbedingt ansprechen. Die ist ein bisschen besonders, und zwar gibt's ja auch Menschen, die haben aus einer Kinderwunschbehandlung, die sie gemacht haben, noch Embryonen eingefroren. Mhm. Und diese Paare stehen dann vor der Entscheidung, wenn sie das Kind bekommen haben und sie haben noch eingefrorene Embryonen, verwenden sie die und versuchen sie noch ein Geschwisterchen zu bekommen? Wenn ja, brauchen sie nur das auf, was sie eingefroren haben, oder würden sie dann auch noch mal eine zweite Kinderwunschbehandlung machen, bis sie kein Geld mehr haben oder bis sie ein Kind haben oder bis, ich weiß nicht, zu was für einer Grenze? Oder kommt es für sie auch in Frage, die Embryonen zur Spende freizugeben, sodass ein anderes Paar die übernehmen kann? Das ist eine kleine Gruppe von Menschen, die damit sich rumschlägt mit allen diesen Fragen. Ich finde, so kann man es schon sagen, weil ich finde, man merkt an der Menge von Fragen, die ich jetzt aufgezählt habe, dass es echt ganz schön viel ist. Und da, finde ich, sieht man nochmal, dass die Facetten von Geschwisterkinderwunsch die sind sehr vielfältig und ich kann es total verstehen, dass man sich da alleine fühlt, weil man denkt, ich bin doch so besonders, bestimmt ist niemand wie ich.
Ja, total. Und das sind ja auch so, so komplizierte Fragen, mit der ja auch zu Recht sich Ethikkommissionen teilweise beschäftigen oder versucht wird, irgendwelche Leitlinien zu verfassen und die sind dann aber hier anders als da und das ist wirklich eine komplexe Situation. Aber ich möchte trotzdem dazu sagen, dass in nahezu allen Situationen, in denen man sich als Mensch bewegt oder wo man gerade so dran stößt, man ist nahezu nie der Erste und nie der Einzige. Also es gibt nahezu immer Menschen, die in dieser Situation entweder schon mal waren oder aktuell gerade drinstecken. Und es ist immer hilfreich, die zu suchen. Und das ist ja der absolute Segen auch jetzt in unserer digitalisierten Zeit, dass wir auch die Chance haben, die zu finden. Und sich auszutauschen und Meinungen auszutauschen und mal in die eine oder andere Richtung gemeinsam zu fühlen oder vom Modell zu lernen oder wie auch immer.
Ja, und ich finde, an so einer Stelle sind Foren, die solche Themen aufgreifen, wirklich ein großer Schatz, weil oft ist es so, dass Leute da halt unter einem Pseudonym was reinposten können und schreiben können, ich bin so und so alt und ich habe so und so viele Kinder und das hätte ich mir gewünscht. Ist hier jemand, dem es auch so geht? Oder in Kinderwunsch-Facebook-Gruppen, wo ich als Moderator-Mitglied bin, sehe ich sowas auch oft. Und ich muss ehrlich sagen, es wird ja immer viel schlechte Dinge darüber gesagt, was so alles im Internet passiert. Aber ich nehme das schon so wahr, dass da auch ganz viel Mitgefühl und Unterstützung ausgetauscht wird.
Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Das ist mein Eindruck auch, dass klar, wir sind alle auch mit diesen unsäglichen Seiten von Social Media und dem Internet konfrontiert. Aber gerade in so geschützteren Foren, wo es wirklich um sensible Themen geht und wo man sowieso nur hinkommt, nicht als der gelangweilte Hans Herbert mit zwei Bier auf an einem Samstagabend, sondern wo man schon wirklich gezielt nach bestimmten Stichworten gesucht hat. Und wenn man da auf Gleichgesinnte trifft, dann darf man da auch ganz viel Verständnis erhoffen und Empathie und Mitgefühl und gute Tipps.
Ja.
Das ist ja nicht der wilde Westen in diesen Foren in der Regel.
Ja, und wenn man da ein bisschen, sage ich mal, wilder Westen oder ich nenne das auch manchmal Wildwuchs oder Unkraut oder so, ja. Also natürlich diese Aufgabe, das so ein bisschen zu filtern, die muss man übernehmen. Aber ohne diese Möglichkeiten im Internet hätte ja jetzt jemand wie du in so einer Konstellation die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt eine Frau triffst, die im gleichen Alter wie als du damals warst, einen Wunsch nach dem vierten Kind hat, ist einfach ziemlich unwahrscheinlich. Oder ist es dir schon mal passiert?
Nee, gar nicht. Nein. Also ich habe mich damit so ganz alleine gefühlt und wie gesagt dann auch noch so schlecht, weil wie gesagt, wie kann man so undankbar sein, wie kann man so gierig sein? Manche Leute haben gar keine Kinder und du jammerst, weil du kein viertes hast. Also wie gesagt, meine Selbstgespräche waren schlecht und nein, ich hatte niemanden, der in der gleichen Situation war, gefühlt. Aber klar gibt es diese Menschen auch. Ich habe sie halt nicht direkt vor der Nase gehabt.
Ja, ja. Ja, und Gier ist ja so ein Konzept, was jetzt so im christlichen Glauben, da ist das auch irgendwie verankert, ne, bei irgendwelchen Sünden und so. Und wenn man jetzt aber nochmal guckt, Gier heißt ja eigentlich, ich führe mir was zu, was mir schadet, nämlich zu viel. Ne? Mhm. Und da ist halt leider, also ich würde jetzt sagen, da ist halt leider ein kleiner Denkfehler drin, weil ich kann jetzt nicht so richtig erkennen, wo da der Schaden ist, wenn Menschen, die ein Kind haben, sich noch ein Kind wünschen.
Ja, wobei da gibt's ja auch, gerade auch, wo du das Internet ansprichst, durchaus Meinungen zu, ne, dass einem Unverantwortlichkeit vorgeworfen wird, dass man überhaupt Kinder in diese Welt setzt und dann auch noch so viele und so. Also da gibt's ja schon auch sehr meinungsstarke Menschen, die einem das zum Vorwurf machen, dass man sich Kinder wünscht, dass man Kinder gern hat und dass man gerne viele Kinder hätte. Das ist ja nicht überall populär.
Ja. Kann ich verstehen und ich glaube, ähnliche Meinungen und Vorurteile begegnen zum Beispiel auch allen nicht prototypischen Paaren, also alle, die nicht Cis-Frau und Cis-Mann sind, also Homopaaren, Solomüttern, die eine Familie gründen möchten, Menschen, die in einer irgendwie gearteten Konstellation eine Co-Elternschaft machen möchten und ja, alles, was nicht so Mainstream ist, ist, glaube ich, davon betroffen.
Und das ärgert den Hans Herbert aus dem Internet. Da hat er eine Meinung.
Ja, ja, genau. Und das ist natürlich eine Downside vom Internet. Ne? Man kann da erstmal im Schutz der Anonymität irgendwie alles hinposten. Und ich glaube, daran merkt man eben auch nochmal alle so diese digitalen Ressourcen. die fliegen einem halt nicht zu und die sind jetzt erstmal nicht an sich hilfreich. Und das, was so innerlich passiert, was du auch beschrieben hast, was so dieses innere Selbstgespräch ist, also da muss man irgendwie einen Fuß auf den Boden bekommen, zu merken, oh, wie rede ich denn mit mir? Und ich finde, eine super hilfreiche Frage ist, würde ich so mit meiner besten Freundin reden?
Ja, total. Ja, absolut. Also tatsächlich habe ich eine Freundin, bei der auch Kinderwunsch ein Thema war. Übrigens auch Geschwisterkinderwunsch. Mit ganz vielen Versuchen, auch mit Hormonbehandlung, mit Nebenwirkungen und so über eine ganz, ganz, ganz lange Zeit. Und natürlich hätte ich im Traum nicht zu dieser Freundin in einer Art und Weise gesprochen wie zu mir selbst. Nämlich, was willst du überhaupt und was soll der Quatsch? Und du hast doch ein gesundes Kind und sei mal nicht so unersättlich. Das ist halt dann Schicksal, lass es doch so. Nein, natürlich hätte ich so mit ihr niemals gesprochen.
Ja, und wenn jetzt vielleicht Leute uns zuhören, die sagen, ja, okay, schön, Sally, habe ich verstanden, soll ich nicht machen, mir fällt aber nichts anderes ein. Manchmal ist das so, da ist man in so einer mentalen Einbahnstraße und dann ist es halt hilfreich, wenn man mal eine Beratungsstelle aufsucht oder irgendwie eine Beratungsfachkraft, die einem da helfen kann, das ein bisschen auseinanderzuflechten, weil das ist eben auch die Natur der Sache, dass man ein bisschen Tunnelblick, Scheuklappen nennst, wie du willst, dass man einfach nicht in der Lage ist, gleichzeitig diese Schmerzen zu empfinden und die Einsicht da rein zu gewinnen.
Ja, genau. Und also ja, und ich bin ja vom Fach, das ist ja noch das total Bestürzende daran, ne, dass ich trotzdem in der Situation zunächst mal wirklich nicht günstig damit umgegangen bin. Ich glaube, da kann man sich Profi hin oder her auch nicht von frei machen. Also ich wünschte, ich hätte Hilfe in Anspruch genommen, offener das Gespräch gesucht und wäre gütiger mit mir gewesen und mitfühlender, ja.
Ja, kann jedem passieren, ne? Man hat halt natürlich eine Ausbildung, aber in erster Linie ist man irgendwie Mensch. Und jetzt würde ich aber trotzdem gerne nochmal zu sprechen kommen auf Momente, die für dich positiv gestimmt sind in deiner Mutterrolle als Elternteil, als Familie mit mehreren Kindern. Du hast ja bestimmt auch Momente, wo das nicht aus so einem, ich soll jetzt dankbar sein, sondern wo es wirkliches Glück ist. Also was sind deine Glücksmomente?
Ach, schöne Frage. Also das ist jetzt vielleicht super dumm, aber meine beiden älteren Söhne haben mir einen Schnappschuss von sich selbst geschickt. Wir haben hier gerade ziemlich viele wilde Fußball-Events, wo meine Söhne sehr involviert sind. Und sie haben sich Trikots gekauft und haben sich als Brüder diese beiden Trikots angezogen und mir ganz stolz so ein Foto geschickt, wo sie gerade sind und was sie gerade machen. Und das ist so das kleine Glück, was ich dann erlebe, obwohl es fühlt sich in dem Moment schon richtig groß an. Also ich spüre dann einfach so, ach guck mal, meine Söhne sind gerade in ihrem Fußballhimmel und denken an mich und schicken mir das. Und ich spüre einfach, dass wir eine gute Verbindung haben. Oder mit meinem kleinsten Sohn habe ich heute Morgen im Auto gesungen und wir mussten uns beide kaputt lachen, weil es so ein selbstgetextetes Lied war. Dann spüre ich das schon sehr stark. Also auch was Familie mir gibt und warum ich das auch unbedingt so haben wollte und bin da sehr glücklich mit. Also das große Glück, ich habe das eher in so kleinen Momenten, jeden Tag so ein bisschen.
Ja, ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem, was die Forschung so dazu sagt, ne? Dass Glück jetzt nicht so ein Dauerzustand ist. Da würden wir eher sagen, das ist die sogenannte Lebenszufriedenheit, also wie man so generell sein Leben findet. Und ja, wie du das auch beschrieben hast, dass diese Glücksmomente, dass die sehr individuell sind und dass dann in irgendeinem Moment einfach so ein warmes, wohliges Gefühl hochkommt und man da diese Gedanken hat, wie du das auch gerade beschrieben hast. Die zwei sind jetzt da zusammen und finden alles toll und denken an mich.
Ja.
Und jetzt könnte man sich ja auch fragen, okay, ne, wir zwei, wir machen hier den Podcast für Menschen mit Kinderwunsch und vielleicht hören auch welche zu, die sich genau das auch unbedingt wünschen und denen das jetzt auch einen Schmerz bereitet, so zu hören, wie glücklich man sein kann, wenn man Kinder hat. Und warum machen wir das? Weil es eben wichtig ist, den Menschen aber diese Gefühle auch zuzutrauen. Also jemand, der jetzt diesen Schmerz empfindet, der kann auch eine wertschätzende Art finden, mit sich und dem Schmerz zurechtzukommen. Aber vielleicht empfindet die Person auch Mitgefühl und kann sich mit dir freuen. Das wissen wir gar nicht. Und das dürfen wir auch den Menschen nicht aberkennen, zu sagen, bestimmt haben die jetzt alle Schmerzen und sind neidisch. Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht empfinden sie auch einen Moment von Empathie und können sagen, ich freue mich so für die Franka, dass das ihre Glücksmomente sind.
Ja, das ist aber ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das könnte unsensibel wirken, Menschen mit Kinderwunsch jetzt auch noch die expliziten Kinderglücksmomente sowas wie unter die Nase zu reiben. Aber wir reden ja über einen Kinderwunsch, weil weil wir damit natürlich sowas verbinden wie durch Kinder und damit auch durch erweiterte Beziehungen außerhalb der Partnerschaft, die man vielleicht hat. Und das ist auch eine besondere Beziehung. Natürlich hält das auch bestimmte Glücksmomente bereit. Sonst hätten wir ja vielleicht keinen Kinderwunsch, wenn das beliebig wäre oder wenn das nicht diese Qualität hätte. Also insofern ist es vielleicht auch keine Überraschung, dass man, wenn man eine Mama fragt, was macht dich glücklich, die auch ganz viel darüber zu erzählen hat. Das ist schon so.
Ja, und genauso wie wir eben über andere gesagt haben, dass es hilfreich ist, die anderen zu fragen, wie geht's dir damit, dann auch sich zu fragen, wie geht's mir denn damit? Ah, okay, da drüben in der Ecke ist ein Neidgefühl. Mhm. Aber da drüben in der Ecke ist auch ein Gefühl von, ich kann mich mit der Person daran erfreuen, dass sie sich über etwas freut. Oder ich finde es einfach interessant zu hören. Also worüber freut sie sich denn jetzt? Das können ja so verschiedene Dinge sein. Und wie du es auch eingeleitet hast, die einem vielleicht erstmal banal vorkommen. Und wenn dann aber jemand ja so lächelt und so glänzende Augen hat, da nimmt man ja was von mit.
Mhm. Ja, also ich glaube, dass man gute, qualitätvolle Beziehungen, die einen glücklich machen, grundsätzlich überall finden kann. Und wünsche das natürlich auch jedem Menschen, dass er oder sie Beziehungen hat, an die er mit strahlenden Augen und einem richtig großen Grinsen im Gesicht denkt und auch diese Glimmermomente. Aber ja, klar, habe ich die mit meinen Söhnen auch ganz viel, ja.
Ja. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt einen total schönen Schlusssatz, weil ich hoffe, dass da jede und jeder was draus mitnehmen kann. Und die Menschen in der Kinderwunschzeit können ja nicht abschließend bis aufs Letzte beeinflussen, ob sie ihre Kinderwunschzeit mit dem Kind beenden. Aber das, was du gerade gesagt hast, dass jeder Beziehungen finden kann, das ist schon etwas, auf das man Einfluss hat, oder?
Ja, ja, genau. Und ich darf das vielleicht noch dazu sagen, jetzt, wo meine Söhne ja auch schon so groß sind, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, habe ich auch viele Glücksmomente ohne die Kinder. Also darin liegt auch ein bestimmter Glimmer. Und auch da habe ich manchmal leuchtende Augen, muss grinsen, wenn ich meinen Mann angucke und sage, ach, guck mal.
Ja.
Nur wir zwei.
Ja, und ehrlicherweise ist es ja auch so, Kinder zu haben, ist ja nicht die Garantie, dass die ab dem Erwachsenenalter immer weiter noch für die Glücksmomente anwesend sind. Ich sag immer so ein bisschen plakativ, die können sich auch entscheiden, nach Australien auszuwandern, wenn ihr die zu selbstbestimmten Menschen erzogen habt. Und das ist total offen, was dann passieren wird und wie im Erwachsenenalter der Kontakt sein wird.
Ja, total, ja. Absolut. Und das ist auch eine interessante Erfahrung. Also die ganze Entwicklung zu begleiten beinhaltet auch, dass man mit dem Thema Loslassen konfrontiert ist. Und die wirkliche Kinderzeit ist eine kurze. Und dann muss man die auch sozusagen wieder ziehen lassen und losschicken und sich ablösen. Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Zeit, in der bin ich jetzt gerade mittendrin.
Ja, liebe Franka, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über deinen Geschwisterkinderwunsch zu sprechen und die Zeit damals, was du gefühlt hast und wie du gedacht hast. Ich glaube, da waren jetzt ganz, ganz viele Dinge dabei, die total hilfreich für andere sind, aber die sicherlich auch zum Nachdenken anregen, weil es bei dem Thema ja darum geht, seinen eigenen Weg zu finden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, dann schreibt gerne an 416r@bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets der Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Diesen Link findet ihr auch in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl und wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.